Kemalisten laufen Sturm gegen die ARD und einen Türkei-Experten. Einem TV-Bericht über das Massaker an der alevitischen Bevölkerung in der Sim 1937-38 folgte eine Welle der Empörung und des Protests. Von Birgit Gärtner. Im Sommer 2019 reisten der Hamburger Journalist Karaman Yavuz und die ebenfalls in der Hansestadt lebende Pädagogin und Alevitin Deniz Karakas ins kurdische Dersim, das im Zuge der Türkisierung 1937 in Tunceli übersetzt Eiserne Hand umbenannt wurde. Dort leben Sasa, traditionell ein alevitischer kurdischer Stamm mit Sasa als eigener Sprache. Vor dem Genozid an der armenischen Bevölkerung lebten dort auch viele ArmenierInnen und Armenier, während des Genozids fanden Verfolgte dort Unterschlupf. 1937 lebten dort etwa 150.000 Menschen alevitischen Glaubens, bis heute gibt es dort die größte alevitische Population in der Türkei. Etwa 150.000 bis 200.000 Menschen mit Wurzeln in der Region leben heute in Deutschland. Das Produkt dieser Reise ist ein Fernsehbeitrag, den das Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente unter dem Titel Das vergessene Massaker, wie Kemal Atatürk Aleviten ermorden ließ, am 1. Dezember ausstrahlte. Nach der Sendung richtete sich eine Welle des Protests gegen die ARD. Anhänger Atatürks, Kemalisten genannt, aus dem Aus- und Inland, sahen das Andenken ihres Idols beschmutzt, er sei gar mit Hitler verglichen worden, hieß es. Das stimmt zwar nicht, dazu weiter unten mehr, führte jedoch dazu, dass auch türkische Medien sich mit dem Skandal beschäftigten. Das veranlasste den promovierten Politikwissenschaftler Burak Kopur, Lehrbeauftragter am Institut für Turkistik der Universität Duisburg-Essen, eine Stellungnahme zu dem Bericht zu verfassen, mit der er die darin getätigten Aussagen stützte. Als Folge dessen gab es einen Proteststurm gegen Burak Kopur, der in der Forderung an die Leitung der Uni gipfelte, ihn zu entlassen. Die stellte sich indes hinter den Türkei-Experten. Ein Stück Familiengeschichte. Die Zwangsassimilation wurde 1937-38 gewaltsam durchgesetzt, in der offiziellen türkischen Geschichtsschreibung forderten die Übergriffe der türkischen Armee auf die Region 14.300 Todesopfer, Historiker hingegen sprechen von 40.000 bis 70.000 Toten. Etwa 12.500 Menschen sollen in Provinzen in der Westtürkei zwangsumgesiedelt worden sein. Menschen wurden erschossen, geköpft, verbrannt, vertrieben, umgesiedelt und im Westen des Landes zwangsassimiliert. Das Gebiet wurde aus der Luft angegriffen und bombardiert, Kinder zur Adoption in türkische Familien gegeben, auf dass aus ihnen gute Patrioten werden. Mädchen wurden vor der Ermordung zum Teil noch vergewaltigt, damit sie nicht als Jungfrau ins Paradies eingehen. 72 davon warten ja bekanntlich auf alle muslimischen Märtyrer, nicht auszudenken, dass sie dabei an KurdInnen geraten, Ungläubige noch dazu. Das wurde nicht nur in der Sim 1937-38 so praktiziert, sondern ist bis heute in der muslimischen Welt anzutreffen, ebenso dass nicht verheiratete Frauen vor der Hinrichtung vergewaltigt werden. Es ist nicht die Regel, aber auch keine Ausnahme. 2010 gründete der kurdische Filmemacher Cemal Tas in der Türkei das Projekt der Sim 1937-38, ein Oralhistorie-Projekt, zu dem er sich von der Aufarbeitung der Verbrechen in der NS-Zeit inspirieren ließ. Das entstammt selbst einer vertriebenen Familie und sondern somit auch seine Familiengeschichte. Das Projekt fand auch im Ausland Unterstützung, UA der in Deutschland lebende Sozialpädagoge Yasar Kaya engagiert sich dort. Im Rahmen des Projektes wurden mittlerweile hunderte Überlebende interviewt, sowohl Opfer als auch Täter. Nach und nach kristallisierte sich so ein ungefähres Bild der Massaker heraus, die von den Menschen in der Sim heute als Genozid betrachtet werden. Die Menschen wurden wie Vieh zusammengetrieben, kilometerweit in die Berge gebracht oder entfernten Täler gebracht und ermordet. Da den Militärs die vielen Kugeln als zu teuer erschienen, ließen sie per Bajonett morden. Menschen, die sich in Höhlen gerettet hatten, wurden ebenfalls ermordet. Und zwar jetzt wird es für Deutschland interessant mit Giftgas, das Begründer und Präsident der Türkei, Mustafa Kemal Atatürk, aus Nazi-Deutschland liefern ließ. Zudem eine automatische Befüllungsanlage. Ein kürzlich aufgetauchtes offizielles Dokument bestätigt die Bestellung unterschrieben von Atatürk persönlich und die Abwicklung der Lieferung. Held mit Schattenseiten. Mustafa Kemal Atatürk gilt als Begründer der modernen türkischen Republik und wird als fortschrittlicher, westlich orientierter Staatsmann verehrt, von manchem wie ein Gott. Im Zuge dieser Verehrung werden gern ein paar Tatsachen weggelassen, die ebenfalls zur Person Atatürk gehören und zu seiner politischen Agenda. Denn im Gegensatz zur weit verbreiteten Annahme, er habe die Republik von der Religion lossagen wollen, war sein Anliegen lediglich, die Religion der Republik unterzuordnen. Der türkische Laizismus ala Atatürk stellt die Religion unter staatliche Kontrolle, wozu am 3. März 1924 das Amt für religiöse Angelegenheiten Diyanet gegründet wurde. So sollte garantiert werden, dass der Klerus nicht erstärken und dem Atatürk-Regime gefährlich werden konnte. Erst nachdem der heutige Präsident Recep Tayyip Erdogan Staatschef wurde, änderte sich der Zweck von Diyanet. Die staatliche Religionsbehörde hat heute die Aufgabe, die Islamisierung voranzutreiben, nicht nur in der Türkei, sondern auch im Ausland, zum Beispiel über den Religionsverband DİTİB, der zu 100% der Religionsbehörde Diyanet untersteht, die wiederum vollkommen unter der Kontrolle Erdogans steht. Atatürk schwebte seinerzeit eine moderne Republik nach westlichem Vorbild vor, mit einer homogenen Bevölkerung, die aus stolzen sunnitischen Türken bestehen sollte. Ein Staat, eine Sprache, eine Nation war das Credo Atatürks. Schon in der Schule werden die Kinder darauf eingeschworen: Ich bin stolz, ein Türke zu sein, ist sozusagen das Morgengebet in türkischen Schulen in allen Regionen der Türkei, unabhängig von der multiethnischen und multireligiösen Bevölkerung. Wer sich dem nicht beugen wollte, hatte alsbald ein Problem, wie zum Beispiel dieser sah in der Region Dersim. Mustafa Kemal führte in rasantem Tempo rigorose Veränderungen durch, die keineswegs Verschlechterungen für die Bevölkerung bedeuteten. Im Gegenteil, zum Beispiel Frauen profitierten sehr davon. Er schaffte das islamische Recht, die Scharia, ab, ersetzte es durch ein Rechtssystem basierend auf Schweizer Zivilrecht, italienischem Strafrecht und deutschem Wirtschaftsrecht. Das bedeutete UA die rechtliche Gleichstellung von Frauen und Männern, eine Reform des Scheidungsrechts, die Universitäten wurden für Frauen geöffnet, und sie erhielten 1930 das aktive und 1934 das passive Wahlrecht. Die arabische Schrift wurde durch lateinische ersetzt, Türkisch als Landessprache eingeführt, der Kalender wurde auf die christliche Zeitrechnung umgestellt, das Tragen von religiöser Kleidung in der Öffentlichkeit wurde verboten, auch für Männer. Bis heute gilt die Türkei als moderner islamischer Staat westlicher Prägung, auch wenn Präsident Erdogan gern das Kalifat wieder auferstehen lassen würde. Atatürks Adoptivtochter. Trotzdem hat diese Erfolgsgeschichte auch ihre Schattenseiten. Angefangen beim Genozid an der armenischen Bevölkerung, die zwar vor der Staatsgründung stattfand, aber Atatürk baute die moderne Republik quasi auf den Leichenbergen auf. Eine Aufarbeitung dieses Teils der Geschichte gab es nicht, und nicht nur in Dersim wurde und wird neben der kurdisch-alevitischen auch die armenische Bevölkerung diskriminiert und zum Teil massakriert. Der hierzulande wohl bekannteste Armenier, der Verleger Rangdink, wurde am 19. Januar 2007 von einem türkischen Nationalislamisten ermordet. Hinter der Tat wurden Drahtzieher aus dem nationalistisch-terroristischen Milieu vermutet. Das moderne Frauenbild entwarf Atatürk nicht nur theoretisch, sondern lebte selbst entsprechend. Eine seiner Adoptivtöchter, Sabiha Göksen, wurde mit seiner Unterstützung die erste Kampfpolizei-Elotin der Türkei, der Istanbuler Flughafen ist nach ihr benannt. Sie war eine der ersten Pilotinnen der Welt und die erste Frau, die beim türkischen Militär einen Kampfjet flog. Bei ihren Einsätzen warf sie auch Bomben über der Region Dersim ab. Rangdink recherchierte, dass Sabiha Göksen möglicherweise Tochter eines armenischen Ehepaares war. Der Vater kam demnach während des Genozids ums Leben, weshalb das Mädchen in einem Waisenhaus untergebracht wurde. Dieses Waisenhaus besuchte Atatürk, kam so in Kontakt mit dem Mädchen und soll sie adoptiert haben, obwohl die Mutter noch lebte. Das zumindest beschrieb Ripsime Sebilsian Gazalian in einem Interview mit Rangdink, das dieser in der armenischsprachigen Wochenzeitung Agos 2004 abdruckte. Seine Interviewpartnerin will in Sabiha Göksen ihre Tante Hatun Sebilsian erkannt haben. Die Aussagen der Frau belegte Rangdink mit verschiedenen Dokumenten. Die Enthüllung hatte zur Folge, dass Rangdink Morddrohungen erhielt. Historische Einordnung eines Experten. Der Politikwissenschaftler Burak Kopur veröffentlichte schließlich folgende Stellungnahme zur ARD-Sendung auf seiner Facebook-Seite, die er allerdings wieder zurückzog, als sich der Protest auch gegen seine Person richtete. Davon werde er sich dennoch nicht einschüchtern lassen und die Wahrheit verschweigen, betonte der Wissenschaftler auf Facebook. Anlässlich des ARD-Beitrages zum Dersim-Massaker 1937-38 hier noch ein paar historische Fakten und Anmerkungen. 1. Einen Hitler-Atatürk-Vergleich halte ich in diesem Zusammenhang nicht für besonders förderlich und der historischen Aufarbeitung nicht dienlich. Diese Analogie hat es nach meiner Interpretation des ARD-Beitrages auch nicht gegeben. Die ARD hat das in einer aktuellen Stellungnahme klargestellt, https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/ttt/sendung/ndr/atatürk100.html. 2. Dass allerdings Atatürk nichts von den Geschehnissen in Dersim wusste und in seinem Sterbebett lag, ist eine weit verbreitete türkische Legende und boshafte Geschichtsfälschung. Das Massaker wurde von ihm als Staatschef unter seiner Federführung von langer Hand in drei Schritten geplant. A. Verabschiedung der Deportationsgesetze 1927-1934, SKN-Kanunula. Mit diesen Gesetzen wurde die Region Dersim zunächst entvölkert, mit muslimischen Migranten aus dem europäischen Teil des Osmanischen Reiches besiedelt und eine Türkisierung des Dersimer Volkes angetrebt. B. Verabschiedung des Tunceli-Gesetzes, 1935, Tunceli-Kanunu. Mit diesem Gesetz wurde in Dersim der Ausnahmezustand ausgerufen und die Stadt durch die Entsendung eines Militärgouverneurs unter eine Art Militärdiktatur gestellt, beispielsweise mit weitreichenden Kompetenzen bei der eigenständigen Durchführung von Todesstrafen. C. Verlegung von Eisenbahnschienen zur militärischen Belagerung Dersims, 1930 bis 1937. Insgesamt etwa 80% der Eisenbahnschienen wurden zur Vorbereitung einer Militäroperation im Südosten der Türkei zur Belagerung der Sims verlegt, aus dem Westen von Sivas 1930 und Malatya 1931, aus dem Süden aus Elaz 1934 und Diyarbakır'ı 1935, aus dem Norden von Erzincan 1937. Den militärischen Angriffsplan auf Dersim hat Atatürk selbst entworfen, der in seiner Residenz in Trabzon besichtigt werden kann. Seine Stieftochter Sabiha Göksen hat dann als Kampfjetpilotin die Bomben über Dersim abgeworfen. 3. Man muss diese historischen Fakten kennen, aber für eine sinnvolle historische Aufarbeitung ist es erforderlich, sich nicht nur auf Personen und Symbolfiguren zu konzentrieren. Vielmehr sollten tragische Ereignisse wie das Massaker in Dersim in einen historisch-politischen Kontext eingeordnet werden. Es herrschte Anfang des 20. Jahrhunderts in Europa Nationalismus, Rassismus und Autoritarismus. Die Türkei infizierte sich zu dieser Zeit ebenfalls mit diesen Menschen- und demokratiefeindlichen Ideologien und führte Massenmorde an Armeniern, Kurden und Aleviten durch. Diese Minderheiten passten eben nicht in die Homogenisierungs- und Türkisierungsvorstellungen der jungen türkischen Republik und mussten deshalb vernichtet werden. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung und historische Aufarbeitung muss vielmehr der Aufdeckung und Entlarvung dieser, leider bis heute, existierenden Menschen- und Minderheitenverachtenden Ideologien des Nationalismus und Rassismus gelten. Ansonsten hat fast jedes Land eine dunkle Geschichte und Leichen im Keller. Nicht den Täterstaaten und Regierungen, sondern den Opfern und Hinterbliebenen dieser weltweiten Verbrechen gegen die Menschlichkeit gilt daher unsere Anteilnahme, unser Mitgefühl und unsere tiefste Trauer.